Vorfreude.
Am 14 Tagen, da feiern wir unser 75-jähriges Jubiläum. Da wird sich ja einiges hier tun. Da werden schon Vorbereitungen getroffen. Und ich habe sogar gehört, dass der eine sich sogar von Kopf bis Fuß extra deswegen neu einkleiden will.
Man gibt einen offiziellen Empfang für die Ehrengäste im Atlantik mit kaltem Buffet. Die Ehrengäste sind also Abgesandte des Senats, der Handelskammer, Geschäftsfreunde, Herren von der Konkurrenz, Vertreter der Banken, der Fachverband, Arbeitgeberverband und so weiter. Und die zweite Feier findet für die Belegschaft statt, in einem anderen Lokal, wo es allgemeine Vergnügungen gibt, wie Tombola und Bowlingbahn und ein gemeinsames Essen. Denn man kann sich vorstellen, dass einfache gewerbliche Arbeiter sich sicher im Atlantic Hotel nicht sehr wohl fühlen und sehr gehemmt wären. Und so in diesem Lokal draußen in der Heide ist alles etwas aufgelockerter. Und es wird da eher der Effekt erreicht, den man eigentlich haben will.
Dass es dort zu trinken gibt und nicht nur eine kalte Platte, da gibt es richtig verschiedene Gänge, das ist alles schon durchgesickert von oben.
Es gibt ein Essen mit drei Gängen, eine Schwetzinger Spargelcremesuppe, klassierte Truthahnbrust mit geschmelztem Rosenkohl und Petersilienkartoffel. Als Nachtisch gibt es Eis mit Früchten, Torte, Kuchen und Kaffee und natürlich Zigarren, Zigaretten, Likör, Weinbrand und so weiter. Und dann haben wir zwei Tanzkapellen. Es wird natürlich getanzt werden. Wir haben eine Bowlingbahn. Und es wird jedenfalls eine sicher angenehme und aufgelockerte Stimmung sein. Und ich bin überzeugt, dass die Feier gelingen wird.
Und dann gibt es da auch welche, ich verstehe das gar nicht, wir sind noch nicht allzu lange hier. Denen geht das so richtig so kalt ab, das interessiert die gar nicht. Die Gastarbeiter zum Beispiel, die gehen da nicht hin. Aber das kann ich verstehen. Die sprechen schlecht Deutsch, was sollen die da, die kennen das vielleicht von zu Hause aus nicht. Ne? Aber dass da einige von unseren Leuten da nicht hingehen wollen, da habe ich kein Verständnis für.
Ich habe mich erstmal um die Sitzordnung zu kümmern, damit man ein bisschen die Leute zusammenbringt, die sich was zu sagen haben. Und im Ganzen soll natürlich eine völlig zwanglose Atmosphäre herrschen, wie es dem Zweck entspricht, der da gefeiert wird. Und aus diesem Grunde wird die Sitzordnung etwas aufgelockert, dass also durchaus aus dem gewerblichen Betrieb ein Arbeiter mal neben einem Prokuristen sitzt oder die Buchhalterin neben einem Direktor. Für den Seniorchef ist ein Ehrentisch vorgesehen. Und an diesem Ehrentisch werden auch alle alten und verdienten Mitarbeiter, auch Pensionäre der Firma, sitzen, die also dort an diesem Tag eine besondere Auszeichnung genießen, mit dem alten Chef an einem Tisch sitzen zu dürfen. Und denen das natürlich eine große Ehre ist und eine große Freude bedeutet.
Ach Mann, da scheiß Louis, Mensch, da hab ich bloß Ärger gehabt bisher. Da habe ich vom Meister da so einen Auftrag gekriegt, da rumzusammeln. Da war er ganz scheiß freundlich zu mir und sagt, so, dann gehst mal rum bei den Kollegen und dann fragst du mal, ob sie was zugeben würden zu einem Geschenk für einen alten Seniorchef da. Na gut, bin ich losgezogen. Naja, gut, erste Mal, das zweite Mal ging es noch ganz gut, haben mir was in die Hand gedrückt, haben mir Namen da drauf gekritzelt auf die Liste. Und dann bin ich weitergegangen, aber bei einigen, die hätten mich fast in den Hintern getreten, als ich sie gefragt habe. Ne? Ich selbst habe nichts gegeben, ne, was von meinem bisschen Geld, was ich da verdiene, und auch für den Typ da was hergeben, dann haben die anderen schon genug gegeben dafür.
Die Belegschaft freut sich natürlich auf die Feier und ist natürlich sehr beeindruckt, schon jetzt von den Vorbereitungen. Und es ist also gesammelt worden. Man möchte natürlich dem alten Chef seine Anhänglichkeit beweisen und will ihm ein schönes Geschenk machen. Da gehen die Geschmäcker natürlich sehr auseinander, aber man ist eigentlich übereingekommen, dass man vielleicht ein Bild von Kokoschka ihm schenken möchte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die gesammelten Mittel dafür ausreichen würden. Denn darüber würde sich der Seniorchef ganz bestimmt sehr freuen.
Belegschaftsfeier.
Es ist eine sehr großzügig ausgestattete Tombola mit sehr schönen Preisen, zum Beispiel eine Perserbrücke, ein tragbares Farbfernsehgerät, eine Kaffeemaschine, einen Besteckkasten mit 100er Silberauflage, einen Schnellkochtopf, ein Fahrrad und dann natürlich noch sehr viele Trostpreise.
Also ich bin rundherum zufrieden. Wirklich zufrieden. Das gefällt uns. Und jetzt bin ich schon 6-7 Jahre Pensionär, ne? Von 1934 bis 1969. Nicht ein Tag gefehlt. Ich war über 30 Jahre Werkmeister. Nicht in der Staatsstellung, da kann ich 50 Jahre Werkmeister sein, nicht? Dort. Aber wenn Sie im Privatbetrieb so wie hier sind, dann müssen Sie schon was leisten können. Ne?
Also ich habe den Eindruck, dass Sie die Leute wirklich amüsieren. Sie werden, so nehme ich an, noch eine ganze Zeit davon reden. Es wird bestimmt noch eine ganze Zeit Gesprächsstoff sein.
Das haben Sie all die zusammengestellt, die nicht nur in der Arbeit, auch privat zusammengehören. Was also nichts da sagt, dass der eine nun gewerblich und der andere Angestellter ist, dass der eine ein Schlipsträger ist und der andere einen blauen Anzug anhat. Ne? Wir sind eine Familie.
Der Betriebsratsvorsitzende.
Es ist schon eine für die Arbeiter und Angestellten eines Betriebes gefährliche Sache, die Sache mit der Betriebsfamilie. Es ist wohl selbstverständlich, dass sich im Laufe vieler Jahre der Zusammenarbeit mit den Kollegen so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl ergibt. Kollegialität und auch Solidarität. Aber bei der Solidarität geht es schon los. Die ist den Unternehmern gar nicht mehr so furchtbar lieb. Sie möchten lieber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Kollegen untereinander ummünzen in ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Unternehmen. Und das gelingt ihnen nun leider viel zu oft. Und da, wo es ihnen gelungen ist, verzichten unsere Kollegen darauf, gegen ihre Familienmitglieder aus der oberen Chefetage die ein oder andere Forderung zu erheben, das eine oder andere Recht geltend zu machen und verzichten somit, wenn sie die Chefetage erst einmal beim Skatspiel oder beim Fußball oder beim Tischtennisspiel kennengelernt haben, verzichten sie nur zu gern darauf, das eine oder das andere konsequent durchzusetzen. Insofern ist also die Bildung der sogenannten Betriebsfamilie den Interessen der Arbeiter und Angestellten entgegengerichtet.
Der offizielle Empfang.
"75 Jahre Geschichte eines Unternehmens, meine Damen und Herren, da sprechen wir von Menschen, die es erbaut und die ihm an welcher Stelle auch immer gedient haben. Da sprechen wir von technischem Pioniergeist, der seine Entwicklung vorangetrieben, von wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen Kräften und Strömungen, die es mitgeprägt und mitgestaltet haben. Wir sollten um sie wissen und sie aufzeigen, damit neben der nüchternen Aufreihung von Daten mehr sichtbar wird als einfach ein Stück Firmengeschichte, nämlich Zeitgeschichte, in die diese Firmengeschichte eingebettet ist. 75 Jahre Geschichte eines Unternehmens, da ist es angemessen, Rückschau zu halten, zu reden und zu erzählen von dem, was war und was geworden ist.
Es ist immer das Gleiche mit solchen Festreden und Festschriften. Da wird mit wunderschönen Worten dein Gemälde an die Wand gezaubert und die Worte sind so schön gesetzt, dass viele unserer Kollegen sich allein an dem Klang und an dem Tonfall der Worte begeistern und dabei ganz vergessen, genau auf die Reden zu hören. Denn selbst in diesen Festreden lässt sich mit noch so schönen Worten nicht alles verschweigen. Man muss genau hinhören und sich nicht schöne Töne in die Ohren blasen lassen. Wenn man genau hinhört, hört man manche Zwischentöne, die man eigentlich nicht hören soll. Und genau genommen ist es gar nicht so furchtbar schwierig für uns, hinter die schöne Kulisse zu gucken, die uns hier mit schönen Worten aufgebaut wird. Wir müssen doch nur dazu übergehen, unseren täglichen Arbeitstag, die tägliche Realität, einmal mit dem vergleichen, was uns hier vorgegaukelt wird. dann erkennen wir recht schnell, was hier Wirklichkeit ist und was nur Kulisse ist, die uns davor täuschen soll, diese Wirklichkeit zu sehen.
Betriebsgründung 1. März 1900.
Das erste Vierteljahrhundert steht ganz im Zeichen der überragenden Persönlichkeit des Gründers Nikolaus. Er war eine Natur, wie sie sich nur in der freien Wirtschaft entfalten kann. Selbst keiner Unternehmerfamilie entstammend, war er doch ein echter Unternehmer. Ein Mann der großen Pläne, der diese Pläne dann auch in die Tat umsetzte. Eine ständig wachsende wirtschaftliche Leistung und sichere Arbeitsplätze für viele Menschen waren die fast natürliche Folge.
Unsere Werbeabteilung hat eine Festschrift entworfen, an der sogar ein prominenter Schriftsteller, der nicht genannt werden möchte, mitgewirkt hat. Stellen Sie sich vor, es hat begonnen noch vor dem Ersten Weltkrieg. Es war noch das Kaiserreich. Es kam die Revolution. Und es kamen die anschließenden Zeiten, die ja immer schlechter wurden. Bis dann die neue Wachablösung kam in der Regierung. Und man musste natürlich in diesem Falle auch mehr oder weniger mit den Wölfen heulen. Man wollte ja überleben. Dann kam die Währungsreform und somit schwamm das Schiff ja wieder.
1909. Die Belegschaft des Betriebes hat sich verdoppelt. Eine zweite Fertigungshalle wird in Betrieb genommen. Aus der Festschrift.
Nikolaus W. hat die Kraft entwickelt, aus einem Nichts an materiellen Voraussetzungen ein festes Fundament zu schaffen. Wenn ihm etwas dabei half, so war es seine Fähigkeit, eine Situation zu sehen, wie sie ist. Unerschrocken, skeptisch, klar und voller Vertrauen auf die guten Wirkungen guter Taten.
Ja, ich glaube, dass es gerade bei diesem Unternehmen möglich war, in einer kurzen Spanne dieses Unternehmen groß zu machen. Aus dem Nichts entsteht nichts. Es muss also etwas da sein und auch damals etwas da gewesen sein, was das geschaffen hat, was hier aufgebaut wurde. Und das ist eben wieder nur die Arbeitskraft derjenigen, die dort gearbeitet haben.
1914. Aus der Festschrift.
Der Aufstieg des Unternehmens, der auf so vielen Gebieten zum Ausdruck kam, wurde jäh unterbrochen durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Unternehmensleitung hatte bis zum letzten Augenblick nicht glauben wollen, dass es wirklich zum Krieg kommen werde. Als aber dann die ersten Mitarbeiter zum Wehrdienst einberufen wurden, konnte auch sie sich der bitteren Gewissheit nicht länger verschließen. Die Unternehmensleitung wurde vor schwierige, neue Aufgaben gestellt. Schon in den ersten Kriegstagen häufen sich die Bestellungen für die Armee. Entgegen den ersten Erwartungen konnte das Werk in Betrieb gehalten werden, wenn auch infolge der zahlreichen Einberufungen die Produktion in den ersten Kriegsmonaten gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte sank.
Ja, die Festschrift wird sich natürlich in erster Linie befassen mit dem Werdegang des Betriebes. Denn rückschauend über 75 Jahre kann man sich ja vorstellen, welche ungeheure Leistung dahinter steckt, um ein Unternehmen in dieser Größenordnung über so viele Jahrzehnte hinweg zu leiten.
1915. An der Westfront Stellungskrieg mit steigendem Kräfte- und Materialeinsatz. An der russischen Front Vormarsch der deutschen Truppen. Aus der Festschrift.
Das erste Kriegsgeschäftsjahr erbrachte ein wesentlich besseres Ergebnis, als man erwartet hatte. Der zuerst vorübergehend gesunkene Absatz stieg infolge des wachsenden Bedarfs der Fronttruppen sehr bald wieder an, um dann am Ende des ersten Jahres den Vorkriegsausstoß sogar zu übertreffen.
Dora G., Rentnerin, geboren 1904.
Mein Vater war Feinschleifer und da war sehr gut in angearbeitet, aber verunglückte und hat aber nach seinem Unfall noch ein Jahr gelebt. Starb und dann hat man aber erklärt, er wäre an Lungenentzündung verstorben. Darum bekam meine Mutter kein Pfennig Geld. Und wir waren 8 Kinder und meine Mutter musste ja nun arbeiten. Meine Mutter, die hatte nun schon früh graue Haare, ne? Und dann hat die sich mit Schuhcreme die Haare mit schwarz gemacht, ne? Damit sie angenommen wurde und es nicht hieß, was, die ist schon zu alt, ne? Und dann hat sie ja da gearbeitet. Und ich kann nur sagen, dass sie von morgens 6 bis abends 6 arbeiten musste. Und abends hat sie dann ihr Essen gemacht und meistens war es 11:30, 12, ehe sie ins Bett kam. Und morgens um 16:30 war die Nacht vorbei. Da musste sie ja schon wieder aufstehen, dass auch alles seinen Gang ging.
Aus der Festschrift.
Das Bild wäre nicht vollständig, wenn wir nicht auch den Lebenskünstler und Grand Seigneur Nikolaus W. hier erwähnten, der seine Gäste fürsorglich bewirtete, der abends im eleganten Coupé, gezogen von 4 ungarischen Schimmeln, ins Theater und zum Vergnügen fuhr.
Meine Brüder, die schrieben immer, Düchen soll aber nicht in eine Fabrik gehen, die soll was lernen. Ja, um was kam der Erste Weltkrieg, ne? Wo sollte man dem was lernen, ne? Und dann kamen die natürlich an auf ein Arbeitsamt und sagten, in einer Lumpenfabrik da für 65 Mark können sie Arbeit kriegen. Was sag ich, für 65 Mark? 80 Mark ist ja schon allein das Kostgeld. Nee, sag ich, wenn ich arbeite, dann will ich so eine Arbeit haben, wo ich auch mein Geld verdiene. Da sagte, sie sollen froh sein, dass sie überhaupt Arbeit haben. Da sag ich, entschuldigen Sie mal, arbeiten Sie auch nur, weil Sie froh sind, dass Sie Arbeit haben, oder wollen Sie leben? Und da hat die zu mir gesagt, so ein junges Ding und so frech. Meine Mutter wollte ja gar nicht haben, dass ich da nach den Rüstungsbetrieb hinging. Aber wie man nun ist, man will ja was verdienen, man will ja selber Geld haben. Und dann habe ich gesagt, frag doch mal, ob ich bei dir nicht anfangen kann. Und nachher war ich dann in Zünderbau, ne? Da war ich dann bis zum 9. November, wo uns die Soldaten aus dem Betrieb rausholten, aus Rüstungsbetrieben. Ne? Und dann waren wir arbeitslos.
1919. Aus der Festschrift.
Das Kriegsende, die Auswirkungen des Versailler Vertrages und die innerpolitischen Umwälzungen brachten der deutschen Industrie neue Sorgen. Beinahe über Nacht mussten die Betriebe auf Friedenserzeugung umgestellt werden. Trotz fortgesetzter Behinderung durch Unruhen und Streiks brachte es das Unternehmen im ersten Halbjahr nach dem Zusammenbruch dennoch wieder auf 40% der Vorkriegserzeugung.
Wir hatten alle kein Geld, meine Mutter auch nicht. Und wenn man nun nimmt, wie wir in den Jahren haben Hunger müssen, wenn man Hunger hatte, scharfes Steckrübe. Wenn man Kaffee trank, Steckrübenkaffee, Steckrübengemüse, Steckrübenmarmelade. Man konnte sagen, Steckrüben, der lebe ich, der sterbe ich. Da bin ich tot und lebendig, das konnte man wirklich sagen. Und nun ist es so gewesen, keine Kohle, keine Feuerung. Ne? Wir hatten ja auch nur so einen zweiflammigen Gasherd, so einen eisernen. Ja, den haben wir angesteckt und da haben wir abends rumgesessen und haben uns gewärmt. Ne? Und nachher hatten wir kein Geld, die Gasrechnung zu bezahlen. Da musste alles wieder zusammengebracht werden, dass wir erstmals Gas bezahlten. Das war also ganz furchtbare Zeiten.
1919. Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die Räterepublik in Bayern wird durch Freikorpseinsatz beendet. Die Weimarer Verfassung wird verabschiedet. Aus der Festschrift.
Obwohl die Regierungstruppen dem Spartakistenspuk schon in den Märztagen 1919 ein schnelles Ende machen konnten, brachten die ersten Nachkriegsjahre mit der Zerrissenheit im Innern, den Reparationslasten und den verheerenden Wirkungen der Inflation immer wieder Unruhen und Unsicherheit. Nicht abzusehen war zunächst, ob und wie weit die von radikaler Seite angestrebte Sozialisierung der Betriebe schließlich durchgeführt würde. Es kam zu Plünderungen. Da militärische Hilfe nicht zu erwarten war, bildete der damalige technische Leiter aus Beamten, Meistern und Vorarbeitern eine Werkswache.
Hier wird einmal ein bekannter alter Unternehmermanier Geschichte geklettert. Wenn nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, die Arbeiter nach jahrelangen harten Entbehrungen, nach Jahren des Mord und des Totschlags weiterhin betrogen werden sollten, Und wenn die Macht derjenigen, die diesen Krieg mit verursacht haben, jetzt gefestigt werden sollte und wieder aufgebaut werden sollte und die Arbeiter sich dagegen gewehrt haben, dann wird das einfach mit wenigen Sätzen als Spartakistenspuk verunglimpft. Und da man heute keine bessere Methode kennt, als jemanden Kommunist zu schimpfen und ihn unglaubwürdig zu machen, bedient man sich auch hier in dieser Festschrift dieser Methode. Und es wird an der Zeit, dass wir merken, dass mit dieser Methode es nicht nur gegen Kommunisten geht, sondern dass die ganze demokratische Arbeiterbewegung jener Jahre und der heutigen Jahre damit verunglimpft werden soll.
In der wechselvollen Geschichte des Unternehmens haben 212 Mitarbeiter ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Wenn diese Jubilare erzählen, dann berichten sie mit Genugtuung, dass schon immer ein guter Zusammenhalt im Betrieb geherrscht habe. Zu einer Zeit, als das Wort Betriebsklima noch unbekannt war und als das, was es meint, im Allgemeinen nicht zu den Problemen in industriellen Unternehmungen gehörte.
Und 23, wie mit der Inflation das doch so schlimm wurde, ne? Nur Vaters kriegten wir Geld. Und da kriegte ich noch ein halbes Brot für. Mehr verdiente ich die Woche nicht. Also praktisch habe ich für ein halbes Brot die ganze Woche gearbeitet. Und jetzt, unser Betriebsrat stellt sich hin und sagt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ja, dann gehen wir alle auf den Hof und stellen die Forderungen. Ne? Dann gehen die Rahmen vom Betriebsrat, kommen raus und sagen, die Firma ist nicht finanzkräftig genug, die kann das nicht bezahlen. Und hier ist ja noch niemand verhungert. Und da ist ein Schlosser auf diese Rampe geklettert und dann hat der gesagt, also Kollegen und Kollegen, wenn man mit so einem Bescheid rauskommt, da können wir uns nicht mit zufrieden geben. Vom Wählen hier ist noch niemand verhungert. Ich bin der Meinung, wir wählen jetzt hier eine Kommission und gehen wieder ran und stellen die Forderung, heute so und so viel Geld an jenen auszuzahlen und in Zukunft zweimal in der Woche, dienstags und freitags. Und dann kriegte der natürlich so einen Beifall und dann wurde diese Kommission gewählt, die ging nun ran. Und dann kommen sie wieder raus und gut, so wurde es nun auch nicht. Also das hat geklappt. Und da zeigte es sich ja, dass sie doch finanzkräftig genug waren, um uns zu bezahlen. Ne? Und 8 Tage später frage ich, wo ist eigentlich dieser Schlosser geblieben? Den haben sie entlassen. Ich sage, warum? Ja, weißt du, der hatte auch einen Fehler gemacht. Ach so, sag ich, den haben die immer Fehler gemacht, nicht? Und dadurch hörte ich, dass sie davor aber schon einen Betriebsrat gehabt hatten, der auch mal zum Streik aufgerufen hatte und deshalb auch rausgeflogen war. An sich ist es immer dasselbe. Wenn du um deine Rechte kämpfst, dann hast du immer Scherereien, nicht? Aber behaupten muss man sich deshalb doch.
Nikolaus, ein vorzüglicher Organisator, verstand es, dieses Unternehmen in jenen nicht sehr großen Kreis von Betrieben zu führen, die im Kern gesund und wohlgeleitet um ihren Fortbestand nicht zu fürchten brauchten, auch dann nicht, als harte Kriegszeiten und wirtschaftlich vielleicht noch härtere Nachkriegsjahre andere Unternehmen um ihre Existenz bangen ließen oder gar in die Knie zwangen. Dass das so war, dass weder Wirtschaftskrisen noch Weltkrieg und nicht einmal die Inflation das Unternehmen ernsthaft gefährden konnten, dass im Gegenteil gerade während der Inflationszeit Vergrößerung und Neubau zahlreicher Betriebsanlagen Maschinen, Lager und Versandräume gelangen. Das hat das Unternehmen Nikolaus zu verdanken.
Gerade der Erste Weltkrieg, gerade die Inflation haben dazu beigetragen, dass dieses Unternehmen so einen schnellen Aufschwung hatte. Denn ganz sicher, das geht auch, kann man auch zwischen den Zeilen heraushören, hat man das gemacht mit viel weniger Arbeitskräften, die man viel länger hat arbeiten lassen als normalerweise, die bis zu 72 Stunden und 80 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Dazu konnte man damals die Leute zwingen und dazu hat man sie während der Inflationszeit mit wertlosem Papiergeld abgefunden, für das sie nicht einmal den Gegenwert kaufen konnten. Sie haben für dieses wertlose Papiergeld ihre volle Arbeitskraft gebracht, haben Werte geschaffen, die der Unternehmer sich nicht mit wertlosem Papiergeld hat wieder vergüten lassen, sondern die er angelegt hat in Sachwerte, die es ihm möglich gemacht haben, die gesamten erarbeiteten Werte nach der Inflation voll wieder einzusetzen. Und die Arbeiter und der kleine Sparer und die Angestellten und die kleinen Beamten, die ihr Geld verloren hatten, haben im Grunde genommen diesen ungeheuren Aufschwung der Unternehmer in dieser Zeit bezahlt.
Aus der Festschrift.
1925 feierte das Unternehmen seinen 25. Geburtstag. Des Rückblicks an diesen Tag brauchte sich niemand zu schämen. Die Lage war gewiss nicht rosig, doch unbestritten stand fest, dass der eingeschlagene Weg richtig war.
Der steile Aufstieg von damals hat ja auch noch eine andere Ursache, dass man damals nicht viel Rücksicht nehmen brauchte. Zum Beispiel auf die Stärke der Gewerkschaften, denn um die Jahrhundertwende war die Gewerkschaftsbewegung noch nicht so sehr stark. Das ist ja zum Teil heute noch so, aber damals war es ja viel schlimmer. Hatte die gewerkschaftliche Organisation überhaupt keinen Einfluss und begann gerade eben erst sich herauszubilden. Selbstverständlich also, dass man in solchen Betrieben, wie in diesem, mit preußisch-militärischen vorgesetzten Manieren ungeheuer viel rausholen konnte und die Leute zwingen konnte, das Letzte zu geben, was sie haben, oder sie wurden selbstverständlich gefeuert.
Abends sind wir auch ins Kino gegangen. Ganz besonders habe ich mich hier für dieses Kino interessiert, das immer die Filme aus der Sowjetunion brachten. Und zwar habe ich dort den Film gesehen, Die letzten Tage von Petrograd, Der schwarze Sonntag und später den Panzerkreuzer Potemkin. Und da ist meine Mutter hingegangen und hat mich mitgenommen. Und diese Filme haben einen großen Eindruck auf mich gemacht, wirklich. Weil sie gar nichts beschönigten und alles so oft zeichnen, wie hart das Leben war, aber dass man nur, wenn man da umringt, ein besseres Leben zu schaffen, es auch erreichen kann und diese Missstände man selber mithelfen muss zu beseitigen. Das war bei mir einfach so ein Hass gegen die oben, hatte sich festgesetzt, dass ich einfach nur davon ausging, die so viel Geld haben, tun nichts für die Menschen, die in solch großer Not lebten. Das war so meine Gedanken. Und dann immer dieses, wie meine Mutter gelebt hat, wie sie schuften musste, wie sie manchmal gewarnt hat, dass sie noch